Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland.
Ich sage ja mal ganz gerne, wir machen ja aus Prinzip die Dinge anders als andere. Und neue Sachen sind immer gut.
Die Hausaufgaben wurden hier gemacht, ja. Die Transformation ist schon längst im Rollen, ja. Da muss man uns nicht zum Jagen treiben.
Ich glaube, wir müssen aufhören, dass jeder aus seiner Branche heraus Dinge fordert, die das Gesamtsystem überfordern bzw. nicht handelbar machen.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Wirtschaft im Osten. Dieses Mal Wirtschaft im Osten vor Ort bei der Jahreskonferenz der europäischen Metropolregion Mitteldeutschland. Zahlreiche Experten diskutieren den Strukturwandel der mitteldeutschen Industrieregion. In diesem Jahr findet die Konferenz in Zwickau statt mit dem Thema Kohleausstieg, automobile Zukunft und grüne Chemie. Wo stehen wir beim Strukturwandel in Mitteldeutschland? Wirtschaft im Osten dokumentiert hier die Eröffnungsdiskussion zur aktuellen Lage und Zukunft des Wirtschaftsstandortes. Zu Beginn spricht der Staatssekretär des Sächsischen Wirtschaftsministeriums, Thomas Kralinski.
Also erstmal sehr, sehr herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Bin zum ersten Mal bei so einer Jahreskonferenz der Metropolregion Mitteldeutschland. Das ist ja eine von 11 Metropolregionen, die wir in Deutschland haben. Die einzige, wenn ich das richtig sehe, die komplett in Ostdeutschland ist und dann auch noch so zentral gelegen, also mittiger als in der Mitte Europa geht es eigentlich nicht. Man fragt sich ja immer so ein bisschen, welche Aufgaben, welche Chancen, welche Perspektiven haben solche Metropolregionen. Ich glaube, dass wir sie haben, ist total wichtig, weil sie haben aus meiner Sicht wirklich die Aufgabe, über Chancen zu reden, über Perspektiven zu reden und eine Region auch voranzubringen, auch Identität zu stiften, auch ein Profil zu entwickeln für eine Region und das finde ich besonders wichtig, dass man die großen Städte einer Region verbindet mit ihrem, ich sag's mal, Umfeld, Umland. Weil ich glaube, wir wissen heute sehr genau, dass bei aller Konzentration, die es in öffentlichen Debatten häufig gibt, auf die Metropolen, aber die Metropole an sich ist nichts ohne ihre Umfeldregion. Im Umkehrschluss gilt es aber auch. Und insofern ist es, glaube ich, total wichtig, dass man so ein Forum wie die Metropolregion hat, wo man genau über sowas reden kann. Win-Win-Situationen herzustellen zwischen Städten und Gemeinden einer Region. Wie gesagt, Profile entwickeln, Identität stiften, Sichtbarkeit erhöhen, auch internationale Sichtbarkeit erhöhen. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann Kooperation und auch Innovation befördern. Und ich glaube, das ist das, was wir heute zu einem großen Teil auf der Konferenz sehen werden. Es geht darum, Bilder, Zukunftsbilder zu entwerfen für eine Region und ihre Bewohnerinnen und Bewohner, für die Menschen, die in so einer Region wohnen und dabei vielleicht auch sowas wie Stolz wecken oder Stolz ermöglichen, auch ein gewisses Selbstbewusstsein ermöglichen, in so einer Region zu leben, sich darüber im Klaren werden, was man kann und was man noch werden möchte. Ich glaube, uns allen ist klar, wenn man so ein Zukunftsbild entwirft, das ist nicht immer eine gerade Autobahn. Da gibt es auch ab und an mal ein Schlagloch und manchmal vielleicht auch eine kleine Umleitung. Aber ich glaube, erstmal so ein Bild zu haben, zu entwickeln, gemeinsam zu haben, zu entwickeln, das ist, glaube ich, total wichtig. Die Metropolregion Mitteldeutschland hat, glaube ich, genau dieses Potenzial, weil wir reden über 10.000 Quadratkilometer Fläche, das ist ungefähr die Hälfte von Sachsen. Wir reden aber über 2,5 Millionen Menschen. Wenn die Metropolregion ein eigenes Bundesland wäre, dann wäre sie auf Platz 7 der Bundesländer, also irgendwo zwischen Brandenburg und Schleswig-Holstein. Ich glaube, das macht ein bisschen deutlich, dass welche Kraft in der Region steckt. Und meine Hoffnung, mein Wunsch wäre, dass wir vielleicht die Ausstrahlkraft, die Anziehungskraft der Region auch noch ein bisschen vergrößern können. Ich bin in Weimar geboren. Ein bisschen schmerzt es mich, dass meine Geburtsstadt nicht mit dabei ist, aber das gilt ja vielleicht auch noch für die ein oder andere Region oder die ein oder andere Stadt in der Metropolregion. Vielleicht kriegen wir das ja auf dem Weg noch hin, dass der ein oder andere dazukommt. Für die Gesamtregion wäre es, glaube ich, ein guter Beitrag. In den letzten 30 Jahren haben wir hier in der Metropolregion in Mitteldeutschland, aber eigentlich gilt das ja für ganz Ostdeutschland, mehr Strukturwandel erlebt als manche Regionen in 30 Jahren. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel so sagen. Von der Autokratie zur Demokratie, von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, von der Kohle zum Klimaschutz, von der Großindustrie zu Hightech-Startups. Und immer hieß es, das ist die nächste große Chance. Ich glaube, dass das durchaus auch stimmt, vielleicht nicht immer, aber ich glaube, man kann sich sicher sein, dass wir mit dieser Erfahrung, die wir im Wandel der vergangenen 30 Jahre, dreieinhalb Jahrzehnte gemacht haben, um sehr vieles klüger geworden sind, auch mutiger geworden sind und manchmal auch ein bisschen schneller geworden sind. Wir haben auch erfahren, dass dieser Wandel durchaus auch mit Schmerzen verbunden ist. Es ist ja auch nicht alles gut gegangen oder nicht auf den ersten Blick in den ersten Jahren immer alles gut gegangen. Aber ich glaube, mit dieser Erfahrung aus Wandel, aus Strukturwandel, der, wenn wir mal an die 90er Jahre denken, ja nicht nur ein Wandel, sondern manchmal auch ein Zusammenbruch war. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Aber mit dieser Erfahrung, aus dieser Erfahrung heraus kann man, glaube ich, auch eine Menge Potenzial schöpfen, weil man eben ja aus Erfahrung auch klug werden soll. Der Kohleausstieg, eines der Themen heute, ist politisch beschlossen. Spätestens 2038, das Gesetz sagt, ist auch ab 35 schon möglich, wird er in die Tat umgesetzt sein. Für manche ist das ein Triumph der Vernunft. Für andere ist es natürlich auch ein ganz tiefer Einschnitt. Ein ganz tiefer Einschnitt ins Leben, ein ganz tiefer Einschnitt auch in Orte, auch in die Wirtschaftsgeschichte von Orten. Weil ich glaube, wir dürfen bei dem Kohleausstieg auch nicht vergessen, dass hinter jedem abgeschalteten Kraftwerk, hinter jedem beendeten Bergbau oder Tagebau in dem Fall, ja, eine Familie steht, steht eine Familiengeschichte, steht eine Biografie, steht ein Haus, vieles andere mehr. Das alles ist kein Reißbrettprojekt. So funktioniert es nicht, sondern es ist gelebte Geschichte. Und dazu gehört, dass wir die Leute, die Menschen, die damit betroffen sind oder davon betroffen sind, auch immer in den Gedanken mitnehmen und auch einbeziehen müssen. Die Bundesregierung hat 40 Milliarden für den gesamten Kohleausstieg zur Verfügung gestellt. Das ist gut, das ist richtig und das ist wichtig. Das Geld allein aber macht ja noch keine Zukunft, sondern wir brauchen, und ich habe den Eindruck, wir sind da wirklich ganz gut auf dem Weg mittlerweile, wir brauchen gute Projekte vor Ort. Und das heißt dann natürlich auch schnelle, gute Verfahren, verlässliche Zusagen. Weil, und das ist unser Anspruch, das gilt im Übrigen nicht nur für sozusagen die Region Mitteldeutschland oder die Metropolregion, sondern auch für die Lausitz, da findet ja der Kohleausstieg auch statt. Unser Wille, unser Anspruch ist, dass wir Energieregion sind, aber es auf jeden Fall auch bleiben. Weil die Voraussetzung für einen gelingenden Strukturwandel, für einen gelingenden Kohleausstieg ist, dass wir auch in Zukunft zu jeder Sekunde verlässlich mit stabil, mit Energie versorgt werden können und das Ganze zu akzeptablen Preisen. Nur dann wird auch der Kohleausstieg, wird dieser Strukturwandel auf sozusagen Resonanz stoßen, auf positive Resonanz stoßen. Und auch nur dann wird es möglich sein, dass Deutschland ein modernes, auch klimabewusstes Industrieland bleiben kann. Und das soll es auch bleiben. Das ist unser Anspruch. 2019 hat es mit der Kohlekommission, die über den Kohleausstieg beraten hat. Der Kohlekommission ist es gelungen, einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu erzeugen. Das ist ein Wert an sich. Und ich glaube, dass wir mit diesem Kompromiss eben auch eine gute Chance haben, die Region, die bisher von der Kohle und, ich sag mal, artverwandten Industrien abhängig waren, weiterzuentwickeln. Versorgungssicherheit, Strukturwandel, Sozialverträglichkeit gehören in der Hinsicht auch wirklich zusammen. Und das ist deswegen auch nicht nur eine ökonomische, sondern eben auch eine soziale und gesellschaftspolitische Frage. Was wir heute sehen, ist, dass sich Mitteldeutschland wirklich zu einer Region entwickelt, wo der Ausbau der erneuerbaren Energien sehr stark vorangegangen ist und weiter auch vorangeht, insbesondere natürlich im Bereich der Wind- und Solarenergie. Die Region trägt damit schon heute bei, trägt einen wesentlichen Beitrag dazu bei, zur Energiewende in Deutschland, auch zur Dekarbonisierung, wie man dann so schön sagt, unseres Landes. Wir wollen und müssen die Voraussetzungen, damit das auch in Zukunft weiter gelingt, auch weiter verbessern. Das heißt, Ausbau der erneuerbaren Energien muss vorangehen, muss an Teilen auch nochmal beschleunigt werden. Wir müssen Speicherkapazitäten schaffen, Netze ertüchtigen und, das ist mir auch ganz wichtig, wir brauchen für den Übergang auch nochmal weitere Kraftwerke. Und zwar Kraftwerke an den alten, an den bisherigen Standorten. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt bei der Kraftwerksstrategie, die Bundesregierung jetzt in die Tat umsetzen will, dass dieses Prinzip dort gilt. Wir haben dort die Leute, die sich damit auskennen, wir haben die Netze, die vorhanden sind, die Energie abtransportieren können, und deswegen finde ich es total wichtig, dass an den bisherigen Standorten auch neue Kraftwerke entstehen können, am Anfang mit Gas, danach mit Wasserstoffkraftwerken. Zum gelingenden Strukturwandel gehört aber auch, dass wir ein Innovations- und Forschungsstandort sind. Wir haben in Mitteldeutschland eine ganze Reihe von Universitäten, wir haben eine ganze Reihe von Forschungseinrichtungen, die an den Themen wie Energiespeicherung, Smart Grids, grüne Wasserstofftechnologien und vielem anderen mehr arbeiten. Wir haben seit dem letzten Herbst einen Rahmen für das Wasserstoffkernnetz. Das Wasserstoffkernnetz ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt den Markthochlauf von Wasserstoff in vielen, vielen anderen Sektoren hinbekommen können. Und da sind wir in Mitteldeutschland ziemlich gut aufgestellt, weil Mitteldeutschland wird eine der ersten Regionen sein, die vom Anschluss an das Wasserstoffkernnetz profitieren werden. Der Wasserstoff wird in Mitteldeutschland etwas eher ankommen, als er in Bayern und Baden-Württemberg ankommt. Das ist ein großer Vorteil für die Region. Und wenn man sich dann noch anschaut an einigen Projekten, die wir jetzt bereits auf den Weg gebracht haben, sieht man, wie intensiv wir daran arbeiten und welchen Vorteil wir daraus hinbekommen können. Der Energiepark in Bad Lauchstädt, ich vermute, der ein oder andere kennt das ganz gut, der zeigt, wie man sehr, sehr gut sozusagen das Zusammenspiel einer Wasserstoffwirtschaft, den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft hinbekommen kann, wie man komplette Wertschöpfungsketten für grünen Wasserstoff hinbekommen kann, nämlich von der Produktion über erneuerbare Energien oder in dem Fall hauptsächlich Windstrom, über die Speicherung in unterirdischen Salzkavernen bis hin zum Transport über eine bestehende Pipeline in industrielle Anwendung. Darauf kommt es am Ende an. Wir haben jetzt die ersten 25 Kilometer des Wasserstoffkernnetzes eingeweiht. Das ist erst ein paar Wochen her. Das bringt uns einen Wettbewerbsvorteil, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das führt uns zum Thema Automobilindustrie. Die Automobilindustrie in Leipzig, Zwickau und Umgebung ist unser ganzer Stolz, aber die Oberbürgermeisterin hat es gerade schon gesagt, es ist auch eine unserer größten Baustellen. Wir haben VW, wir haben Porsche, wir haben BMW und vor allen Dingen aber auch die ganz vielen Zulieferer. Denn hinter jedem großen Unternehmen stecken unendlich viele kleine und mittlere Unternehmen, deren, ich sag mal, Arbeitsplatzzahl ist um ein Vielfaches größer als die bei den Großen. Insgesamt sind da in den letzten Jahren schon viele Milliarden Euro investiert worden in den Ausbau der E-Mobilität. Das ist total gut, das ist richtig und das ist wichtig. Aber der Wandel ist eben auch kein Selbstläufer, wie wir gerade sehen. Und ich glaube, das ist den Unternehmen wichtig, aber sollte uns auch als Region wichtig sein, dass die Investitionen, die es bisher bereits gegeben hat, wie gesagt mehrere Milliarden Euro, dass die auch nicht umsonst gewesen sind. Weil dann wäre es, wie man glaube ich im Englischen oder Neudeutschen sagt, stranded investment. Und das ist glaube ich auch nichts, was wir haben wollen. Deswegen kämpfen wir als Landesregierung, und das gilt für die anderen Länder vielleicht nicht ganz in dem gleichen Umfang, weil die Betroffenheit ein kleines bisschen niedriger ist, aber die Zulieferindustrie ist auch in Sachsen-Anhalt, ist auch und insbesondere in Thüringen zu Hause. Deswegen kämpfen wir um jeden einzelnen Arbeitsplatz in der Automobilindustrie, weil wir wollen, dass auch in Zukunft hier in der Region Autos gebaut werden und entwickelt werden und auch Komponenten davon entwickelt werden. Denn wir haben hier die Kompetenz, wir haben hier das Wissen und wir haben hier auch das Engagement und den Beitrag der Leute, die in dem Sektor arbeiten. Wir haben eine der fortschrittlichsten Produktionsstätten für E-Fahrzeuge hier in Zwickau, aber eben auch anderswo. Jedes vierte Elektroauto, das in Europa montiert wird, kommt aus Sachsen. Das ist, glaube ich, ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Und deswegen sage ich es auch explizit nochmal, das ist auch was, um das wir kämpfen werden. Der Weg, wie wir das jetzt sehen, ist durchaus steinig, aber wir wollen ihn gehen, auch mit den Unternehmen zusammen, auch mit den Beschäftigten zusammen, weil für die auch Perspektiven zu haben, Arbeitsplätze zu haben, ist uns ganz wichtig. Dazu gehört aber auch, das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass wir beim Ausbau erneuerbarer Energien vorankommen, dass wir beim Ausbau der Netze vorankommen, auch beim Ausbau der Lademöglichkeiten. Und im Übrigen auch, ich sage nachher gleich nochmal zwei, drei Sätze dazu, dass wir die Chipindustrie weiterhin unterstützen, weil in einem Elektroauto der Zukunft sind bis zu 10.000 Chips verarbeitet in einem einzigen. Also Chipindustrie auch im Land selber zu haben, in der Region zu haben, ist dabei, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Die Chemie. Bitterfeld, Leuna, Schkopau, Böhlen sind, glaube ich, Namen, die man früher eher mit dicker Luft verbunden hat oder besser nicht die Wäsche raushängen. Heute klingt das nach meinem Eindruck, oder in der Zukunft sollen diese Orte klingen nach Wasserstoff, nach Biopolymeren, nach Kreislaufwirtschaft. Das ist natürlich technisch, technologisch total spannend, ist aber auch politisch ganz entscheidend. Denn wenn wir in Deutschland auch morgen noch Industrieland sein wollen, dann muss die grüne Chemie auch bei uns stattfinden und nicht in Texas oder Shanghai oder sonst wo. Das heißt, Forschung hier halten, Forschung hier unterstützen und fördern, Arbeitsplätze sichern. Das ist das eine bedingt das andere. Dazu braucht es durchaus auch eine ganze Menge Mut, unternehmerischen Mut, aber auch politischen Mut. Das heißt, Fördergelder müssen in die richtige Richtung gelenkt werden. Das heißt auch Wasserstoffinfrastruktur ausbauen und eben in Europa da zum Marktführer werden wollen und dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen zu haben. Da reden wir dann eben auch über Regulatorik und auch ein Stück weit über eine Vision, die in die Tat umgesetzt werden kann. Zu dieser Vision, die in die Tat umgesetzt werden kann, gehört beispielsweise das Großforschungszentrum zur de facto Neuerfindung der Chemie, das in Delitzsch und auf der sachsen-anhaltinischen Seite gebaut werden soll. Da reden wir über weit 1 Milliarde Euro, die dort investiert werden sollen, damit wir ein solches Großforschungszentrum haben, wo es darum geht, eben neue Materialien zu entwickeln, wo es um neue Produktionsprozesse geht und um neue Geschäftsfelder, Spezialchemie, Biotechnologie, neue Wertstoffe. Das ist all das, was wir uns davon erhoffen. Und ich bin mir ganz sicher, jedenfalls wenn ich die Dynamik sehe, die es allein rund um dieses neue Großforschungszentrum gibt, dass da auch wirklich was Gutes bei rauskommt, neue Ansiedlungen kommen und wir am Ende auch neue Unternehmen sehen werden, neue Werkstoffe, neue Produktionsprozesse wir hier in der Region haben werden, die wir bisher noch nicht hatten. Meine Damen und Herren, wenn man sich mal fragt, was macht eigentlich eine Region erfolgreich? Dann stößt man relativ schnell auf einen Wirtschaftsgeografen, der heißt Richard Florida, der hat vor einigen Jahren mal gesagt, Regionen im Wettbewerb haben einen Vorteil, wenn sie was hinkriegen, was man mit Technologie, Talente und Toleranz umschreiben kann. Wenn die drei Sachen zusammenkommen und wie ein Rad ins andere greifen, dann hat eine Region einen Vorteil. Und genau das wünsche ich mir ehrlich gesagt auch von der Metropolregion Mitteldeutschland, weil sie hat alle Komponenten, die man dafür braucht, vorhanden. Die sind vorhanden. Wir müssen sie sozusagen, glaube ich, richtig kombinieren und natürlich auch an der einen oder anderen Stelle weiterentwickeln. Was ist gemeint mit Technologie? Technologie heißt, dass wir in bestimmten Branchen, Zukunftsbranchen, entscheidenden Schlüsselbranchen, vorne mit dran sind. Da sind wir beim Thema Automobil, da sind wir beim Thema Chemie, da sind wir beim Thema Energie, da haben wir schon drüber gesprochen. Das sind wichtige Grundlagen dafür. Dazu gehört auch die Mikroelektronik. Die ist jetzt vielleicht im Moment noch nicht komplett in Mitteldeutschland vorhanden. Wir in Sachsen sind sehr stolz darauf, dass wir Silicon Saxony haben. Silicon Saxony ist konzentriert, aber auch nicht nur vorhanden in Dresden, in Freiberg, reicht aber auch bis Jena, Teil der Metropolregion. Unser Ziel ist, dass daraus noch sehr, sehr viel mehr entsteht. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch so werden kann, dass wir beim Ausbau der Mikroelektronik eher am Anfang als am Ende einer Entwicklung stehen, weil, Stichwort 10.000 Chips allein in einem einzigen Auto, der Bedarf ist riesig, weil ohne Chips geht gar nichts. Da geht kein Telefon, da geht kein Tinder für diejenigen, die das nutzen sollten. Da geht kein Automobil, es geht einfach nichts. Kein Roboter läuft, gar nichts. Und deswegen ist es gut, dass wir in Europa, eine Chipindustrie haben, auf die es ankommt. Und da sind wir in Mitteldeutschland, ich sage es mal ein bisschen breiter, ganz gut aufgestellt. Technologie heißt auch Forschung und Entwicklung zu haben, Hochschulen zu haben. Wir sind bei den Exzellenzclustern jetzt einen großen Schritt vorangekommen. Wir haben jetzt 4 Exzellenzcluster in der Metropolregion, in Leipzig, in Halle, in Jena. Da kann noch viel mehr draus werden. Und es ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir eben zu neuen Technologien kommen, zu neuen Produkten kommen, zu neuen Unternehmen können. Was heißt Talente? Fast selbstredend. Wir sind in Deutschland, glaube ich, ziemlich gut beraten mit unserer Dualität aus Berufsausbildung, duale Ausbildung und Hochschulausbildung. Das ist ein bisschen das Geheimnis auch unseres Erfolges, gut ausgebildete Fachkräfte zu haben, die Erfahrung haben in Industrie und Erfahrung haben im Wandel. Das ist eine der wichtigen Kernpunkte, warum wir, glaube ich, auch in Zukunft eine gute Chance haben, im Wettbewerb der Regionen die Nase vorn zu haben. Und was heißt Toleranz? Toleranz heißt natürlich, kann man übersetzen, auch mit Offenheit, heißt Offenheit gegenüber auch neuen Technologien. Ja, es kann auch nicht sein, dass sozusagen die letzte vollkommen unumstrittene neue Technologie das Farbfernsehen waren, sondern wir brauchen mehr Offenheit gegenüber auch neuen Techniken, neuen Technologien. Wir sind das Land in Sachsen und das gilt für Thüringen, Sachsen-Anhalt in gleichem Maße. Wir sind das Land der Ingenieure und Tüftler. Es wäre doch irgendwie verrückt, wenn wir nicht irgendwie uns ein paar neue Sachen überlegen können, mit denen wir die Zukunft gestalten können. Aber, und das sei auch gesagt, Toleranz heißt auch, Offenheit gegenüber neuen Menschen, neuen Sprachen, neuen Unternehmen zu haben. Egal, welche Farbe die Leute haben, egal, ob sie Sächsisch, Schwäbisch oder Arabisch reden, Offenheit zu haben, damit wir Leute hier anziehen. Weil ich glaube, wir brauchen mehr Leute in der Region, Leute, die hier mit anpacken wollen, die hier Fuß fassen wollen, die hier eine Heimat haben wollen, eine neue Heimat haben wollen, genauso wie Unternehmen, die wir auch zusätzlich brauchen. Wenn wir all das zusammenkriegen, und da bin ich eigentlich ganz frohen Mutes, dass wir das hinkriegen können in dieser Metropolregion. Und dafür ist auch die Metropolregion ein sehr, sehr gutes Forum, weil sie alle zusammen können Beitrag dazu leisten, dass man diese Sektoren und vieles andere miteinander verflechten kann, dass ein Rad am Ende ins andere greifen kann, dass man Menschen und Institutionen, Verwaltungen und zusammenbringen kann, weil das ist, glaube ich, die ganz zentrale Rolle, dass man miteinander redet, weil nur wenn man miteinander redet, wenn man aufeinander trifft, entstehen neue Ideen, neue Projekte. Die Akteure hier zu vernetzen, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, glaube ich, ergänzen sich da, glaube ich, in ihren unterschiedlichen Kompetenzen und unterschiedlichen Stärken auch ganz hervorragend. Und man kann sich dabei auch glänzen lassen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Voraussetzung. Also, wo stehen wir beim Strukturwandel in Mitteldeutschland? Ich glaube, mit einem Bein in der alten Welt und mit dem anderen Bein vielleicht schon auf dem Sprung. Ich glaube, all diejenigen, die sich immer nach der sogenannten guten alten Zeit zurücksehen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es gibt die gute alte Zeit nicht. Jede Zeit hatte ihre Herausforderungen, es war nie immer alles schön, sondern ich glaube, entscheidend ist, dass wir sozusagen die Herausforderungen der Zukunft annehmen und damit ein bisschen mehr Optimismus und vielleicht auch manchmal mit guter Laune und hochgebogenen Mundwinkeln, wohl wissend, dass es das ein oder andere Problem gibt, aber trotzdem mit ein bisschen Optimismus in die Zukunft gehen. Dazu gehört auch, dass wir wissen, dass manches auch nicht mehr wieder so wird, wie es mal war. Preiswerte Energie aus dem Osten wird es so schnell nicht wieder geben. Sicherheit aus dem Westen in der Form, wie wir es kannten, diesen Rahmen haben wir in der Form auch nicht mehr. Und beim Thema Freihandel und Absatzmärkte, insbesondere in Asien, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube aber, trotz mancher Herausforderungen können wir das alles hinkriegen, weil wir, glaube ich, da eine ganz gute Erfahrung haben und weil wir auch manche Weichen schon ganz gut gestellt haben, manche Weichen für neue, für grüne Energie, Weichen für moderne Mobilität, für nachhaltige Chemie. Aber zur Wahrheit gehört auch, wir sollten nicht auf dem Bahnsteig stehen bleiben und gucken, wie der Zug der Zukunft vorbeifährt, weil sonst fährt er irgendwie nach Kalifornien oder Korea und nicht nach Köthen. Also besser einsteigen und mitmachen. Und das ist auch mein Wunsch, meine Hoffnung für diese und alle weiteren Veranstaltungen, dass wir alle ein bisschen den Wandel gestalten, mitgestalten. Dass es eine Aufbruchserzählung hat mit neuen Jobs, mit neuen, mit klugen Köpfen und auch, und ich glaube, dass das jedenfalls vollkommen zu Recht möglich ist, mit einem gewissen Stolz und auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein, das wir hier in der Region haben und auch tragen können. Und wer weiß, vielleicht reden wir dann in 20 oder 30 Jahren vom neuen Wunder in Mitteldeutschland. Insofern wünsche ich Ihnen und uns heute eine ganz tolle Veranstaltung. Erfüllen Sie die Metropolregion mit Leben, vernetzen Sie sich, ich wünsche Ihnen inspirierende Gespräche, viele neue Ideen und Projekte, über die wir dann hoffentlich beim nächsten und übernächsten Mal reden können. In dem Sinne, Glück auf.
Soweit Thomas Kralinski, der Staatssekretär des Sächsischen Wirtschaftsministeriums. An der folgenden Podiumsdiskussion mit Experten, die ich moderieren konnte, neben Staatssekretär Thomas Kralinski, der Sprecher von CE Chemnet, dem Zusammenschluss der mitteldeutschen Chemiestandorte, und Geschäftsführer des Chemieparks Bitterfeld-Wolfenthal, Patrice Heine, für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die Referatsleiterin und Leiterin der Geschäftsstelle Strukturwandel der Kohleregion, Urte Hertrampf, und der Abteilungsleiter Verkehr, Klima, Nachhaltigkeit vom Verband der Automobilindustrie, VDA, Götz Schneider.
Meine Damen und Herren, es liegt ein Stück weit nah und ich darf das schöne Bild, Herr Kralinski, was Sie gerade mit dem Zug in den Raum geworfen haben, der Zug nach Köthen, will ich gleich aufnehmen, Herr Heine. Was braucht die Chemieindustrie, die Sie bestens kennen, weil Sie eben auch der Sprecher der Chemiestandorte sind, hier in Mitteldeutschland, in Ostdeutschland. Was braucht die Chemieindustrie, ja, um zukunftsfähig zu bleiben, zu werden, wettbewerbsfähig, neue Geschäftsmodelle und natürlich auch die großen Herausforderungen, Wasserstoff, verschiedene Technologien, die ja auch an Ihrem Standort, an Ihren Standorten entwickelt und demnächst betrieben werden.
Ich könnte versuchen, das jetzt in einem Wort zu beantworten. Der Tenor ist ja hier heute schon gesetzt worden. Ich glaube, die Chemieindustrie braucht vor allem Zuversicht.
Und was heißt das konkret?
Wir haben ja schon darüber gesprochen. Wir stehen vor einer Transformation. Das ist gesellschaftlich verabredet, dass wir das machen wollen. Wir sind aber auch gezwungen durch globale Herausforderungen, also unsere Wettbewerbsfähigkeit, die muss jedes Jahr wieder neu bewiesen werden. Und das bedeutet eben, dass wir uns im Rahmen dieser Transformation vor dem Hintergrund des Erhaltes der Wettbewerbsfähigkeit auch während und in der Transformation, dass wir diese Sachen mutig angehen müssen. Und das heißt, dass jeder, der den Status quo verteidigt, aus meiner Sicht jedenfalls, dafür sorgt, dass wir eben diese Transformation nicht mutig beschreiten, sondern dass wir die Dinge verzögern, und dann kann es eben passieren, dass wir den Zug tatsächlich verpassen.
Wir haben einen überschaubaren Zeitraum für unsere Diskussion, aber natürlich auch ein bisschen Zeit. Deswegen will ich nochmal, gerade weil es um auch eine sehr wichtige Branche geht, nochmal nachfragen und durchaus auch ein Stück den Optimismus, den Staatssekretär Kalinski beschrieben hat, aufgreifen. Wie optimistisch und aber auch realistisch sind Sie, was sozusagen die großen Technologien, die dann vielleicht dann strukturbestimmend im Standort sind, Wasserstoff, wie geht das da voran? Was haben Sie da für einen Blick drauf?
Wir haben das ja auch dank der Metropolregion relativ intensiv betrachtet. Es ist ja schon jetzt mehrfach angesprochen worden, Wasserstoff, aber auch das Thema, wie gehe ich mit CO2 um, wie gehe ich mit unvermeidbarem CO2 um. Das ist alles richtig. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, was davon das Allerwichtigste ist, dann sage ich, keins davon ist der Gamechanger. Was der Gamechanger für uns tatsächlich ist, ist, dass wir unsere Einstellung dazu ändern und vor allen Dingen unsere Einstellung auch zu dem Markt, zu dem Wettbewerbsmarkt. Ja, und da sind ja hier schon Dinge angeklungen, dass wir eben versuchen, tatsächlich neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Weil eine Transformation bedeutet im Wesentlichen, es werden Dinge verschwinden. Das müssen wir erstmal akzeptieren. Es werden bestehende Dinge sich wandeln und verändern müssen. Auch das müssen wir akzeptieren und das müssen wir wahrscheinlich auch mit geeigneten Maßnahmen begleiten. Aber die große Chance besteht in den Dingen, die neu entstehen werden. Und die müssen wir wollen und die müssen wir auch zulassen. Und wir müssen uns ehrlich machen an der Stelle, dass insbesondere die bestehenden Geschäftsfelder und die Art, wie diese finanziert sind, uns natürlich im Moment extrem daran hindern, uns aktiv in neue Sachen zu stürzen. Weil um das zu tun, brauchen wir Geld. Das müssen wir finanzieren. Und dieses Geld wird halt im Moment mit, ich sag's mal, alten Geschäftsfeldern verdient. So. Und das ist im Prinzip die größte Herausforderung, auch für die chemische Industrie, da einen Weg zu finden, ohne eben Gefahr zu laufen, sich selbst zu deindustrialisieren, aber gleichzeitig den Mut und auch das unternehmerische Risiko zu gehen, in neue Geschäftsfelder zu investieren.
Strukturwandel und neue Geschäftsfelder, das ist sicherlich die große Herausforderung, die vielleicht auch ein Stück weit ein roter Faden ist, der fast logisch ein Stück weit überleitet auf das zweite große Thema, was wir, meine Damen und Herren, hier heute diskutieren wollen, nachher dann vertiefen wollen. Frau Hertramp, Sie sind die Expertin seit einigen Jahren mindestens in der Beobachtung, aber auch in der Begleitung und auch in der Unterstützung der Kohleregionen. Wenn Sie auf unsere Region, auf die mitteldeutsche, ostdeutsche, aber mitteldeutsche schauen, vielleicht erstmal so ein genereller Input. Welchen Blick haben Sie? Wie geht es hier voran? Wo sind Herausforderungen? Aber was bringen Sie aus Berlin auch an vielleicht Inspiration mit?
Ja, vielen Dank. Genau, ich mache das schon seit 2019. Wie man hören kann, komme ich von der Küste, hatte also vorher relativ wenig Berührungspunkte, weder mit der Lausitz noch mit dem mitteldeutschen Revier. Aber das macht ja nichts, das macht ja Spaß, sich mit etwas Neuem zu beschäftigen. Wir haben ja sozusagen ein bisschen eine Doppelrolle. Wir gucken, der Bund kann oder kann im Grunde nur Rahmenbedingungen setzen, bis auf wenige Ausnahmen. Es ist einfach so, weil Regionalpolitik Ländersache ist. Nichtsdestoweniger funktioniert das nur, und das wissen wir auch, nicht nur seit der Kohlekommission, sondern vorher auch schon, dass man das nur untergehakt, wenn ich bei dem Bild mal bleiben darf, untergehakt schafft. Das heißt, wir setzen die Rahmenbedingungen und haben dazu die Finanzhilfen aufgesetzt seinerzeit und die Bundesmaßnahmen aufgesetzt, beziehungsweise da mit hineingebaut in dieses Mosaik. Wir haben das Stark-Bundesprogramm aufgesetzt. Wir sind aber im Grunde, solange wir uns im grundgesetzlich und gesetzlich vorgegebenen Rahmen bewegen, sind wir für alles offen. Wir hätten uns 2019 auch jahrelang damit beschäftigen können, jedes einzelne und jede einzelne Unwägbarkeit und jede einzelne mögliche Konsequenz, die sich aus diesen, wir stellen euch 40 Milliarden zur Verfügung, ergeben hätte. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben sehr schnell gearbeitet und wir haben diesen Rahmen aufgesetzt. Das bedeutet aber auch, dass wir natürlich vorher im Vorfeld schon genau wussten, die Welt dreht sich weiter. Herr Kralinski hatte das vorher auch schon. Die Welt dreht sich immer weiter und damit ändern sich auch die Bedingungen. Und dann muss man das, was man macht, auch durchaus anpassen und weiterentwickeln. Die Zauberworte sind halt Weiterentwicklung und Nachsteuerung. Und tatsächlich, ich sehe gerade Herrn Huntemann hier in meiner Sichtlinie sitzen. Ich sage ja mal ganz gerne, wir machen ja aus Prinzip die Dinge anders als andere. Und neue Sachen sind immer gut. Das heißt, wir haben immer ein offenes Ohr, wenn die Kollegen aus den Ländern oder die Kommunen kommen. Wir haben da mal eine Idee, können wir mal drüber reden, wie man das auf die Füße setzt. Und das werden wir auch die nächsten Jahre, solange uns der Bundestag ist das ja, diese Mittel zur Verfügung stellt, auch weiter betreiben.
Sagen Sie, Frau Hertrampf, nochmal, welche Projekte und welche Richtungen sind Ihnen da besonders wichtig? A, die schon aufgesetzt sind, und wo ist noch sozusagen Luft nach vorn? Wo sollte es hingehen? Was halten Sie für besonders geeignet für die Entwicklung des Standortes hier?
Ich denke gerade im mitteldeutschen Revier, und ich kann ja jetzt erstmal nur in Anführungszeichen für das Kohlerevier, für das mitteldeutsche Revier sprechen. Wichtig ist genau das, was Herr Kralinski vorhin gerade in seinem Impuls schon skizziert hat. Wir reden hier über eine Energieregion und wir reden über eine Chemieregion. Das ist das Pfund, mit dem Sie hier wuchern können. Und das sollten wir auch weiterdenken. Das bedeutet natürlich, dass man die neuen Sachen machen muss. Ne? Ich bin da absolut bei allen Bemerkungen, die hier schon gemacht sind. Es nützt nichts, das Bestehende um jeden Preis bewahren zu wollen, weil das ja so schön war und weil man das immer schön gemacht hat. Das funktioniert nicht weiter. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben ja vor 2 Jahren den ersten Evaluierungsbericht vorgelegt. Wir werden dieses Jahr wieder einen vorlegen. Und da steht unter anderem drin, oder da kann man unter anderem sehen, dass sich bei den in Bezug auf die Erwerbstätigkeit, dass sich da im Grunde das Herausnehmen der Kraftwerke zunächst mal nicht negativ ausgewirkt hat. Das hat damit zu tun, dass wir die Mittel vom Strukturwandel zur Verfügung gestellt haben. Das hat aber auch was mit Demografie zu tun, nämlich mit der Altersstruktur in den Landkreisen im mitteldeutschen Revier, die zu den ältesten in der gesamten Republik gehören. Jetzt könnte man die Hände in den Schoß legen und sagen, na gut, dann läuft doch. Nee, tut es nicht, weil sich genau diese Rahmenbedingungen nämlich ändern werden. Das heißt, wir werden auch genau an dieser Stelle sehr genau schauen, wo wir weiterkommen. Das heißt auch, wir reden mit den Kollegen und wir schauen, dass wir gerade auch zum Beispiel im Chemiepark, dass wir dafür Möglichkeiten zur Verfügung stellen können, auch mit den Kollegen, die für die GRW zuständig sind. Zwickau liegt jetzt außerhalb des Reviers, aber dennoch ist die Herausforderung hier am Automobilstandort natürlich vergleichbar, gar keine Frage. Und die Kollegen tatsächlich sprechen auch mit uns, selbst wenn Zwickau nicht im Revier steht, ob wir Ideen haben, wie man hier dann gemeinsam, das ist ja der zwingende, das ist ja der entscheidende Punkt, wie man gemeinsam mit den Menschen, die ja wichtig sind für diese Region, weiterkommen kann.
Vielleicht in der ersten Runde noch eine kurze Frage. Neue Ministerin, neue Akzente, spürt man da schon was?
Immer, ja.
Okay, dann werden wir das nachher nochmal nachhaken. Danke schön dafür. Herr Schneider, die Automobilindustrie das muss man gar nicht betonen, das wissen alle, das spüren auch alle. Und auch gerade hier in dieser Stadt und in der Region hat einen unheimlich großen Stellenwert für Deutschland insgesamt, aber auch für Ostdeutschland und besonders für diese Region, ist jetzt mehrfach darauf hingewiesen worden. Herr Kralinski hat sozusagen aus politischer Sicht gesagt, wir kämpfen für die Automobilindustrie, werden wir sicher nachher auch nochmal in anderer Runde vertiefen, meine Damen und Herren. Wie ist der Blick des VDA auf die Region? Und wenn ich das Bonmot aufnehmen sollte, dann würde ich sagen, wofür kämpft der VDA hier im Osten?
Ja, vielen Dank. Viele Baustellen, würde ich sagen, wenn Sie den VDA direkt ansprechen. Nicht nur mit Blick auf diese Region und generell, was die Standortbedingungen in Deutschland anbelangt, gibt es natürlich mit Blick auf die EU-Ebene, aber auch auf die Berliner Ebene sehr viele Herausforderungen. Aber vielleicht nochmal, um das Bild ein bisschen zu schärfen, zur Transformation aus Sicht der Autoindustrie. Sie haben es vorher schon kurz erwähnt, 280 Milliarden Euro, mal eine so eine Zahl zu nennen, werden bis 2028 für die Transformation investiert, plus 130 Milliarden Euro für die Umbau und Neubau von Werken
durch die Unternehmen.
Summe, durch die Unternehmen, durch die Autoindustrie. Zulieferer vor allem, Sie haben es genannt, nicht nur die Hersteller, vor allem auch die Zuliefererindustrie. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir, um mal so eine Zahl zu nennen, 100-mal mehr Autos nach China exportieren als andersherum. Ja, weil oftmals so der Vorwurf kommt, man hätte einiges verschlafen oder die deutsche Autoindustrie wäre nicht willens, die Transformation anzugehen. Und vielleicht noch eine letzte Zahl. Im letzten Jahr war ja schon jedes dritte produzierte Auto in Deutschland Elektrofahrzeug. Und dieses Jahr wird es schon jedes zweite Fahrzeug sein. Also jedes zweite Fahrzeug, was von den Bändern kommt, ist schon Elektrofahrzeug. Also was ich damit sagen will, ist, die Hausaufgaben wurden hier gemacht. Ja, die Transformation ist schon längst im Rollen. Ja, da muss man uns nicht zum Jagen treiben. Was wir dann eher aus Sicht des Verbandes bemängeln, sind dann in der Tat politische Rahmenbedingungen. Zu den Standortfaktoren kommen wir vielleicht später nochmal. Aber wenn man sieht, dass, wie gesagt, fast 50% der Fahrzeuge schon elektrisch sind, gleichzeitig aber 80% exportiert werden, wir sind eine sehr exportabhängige Industrie, sieht man natürlich, dass die Nachfrage nach Elektromobilität noch stark hinterherhängt hinter den Erwartungen. Ja, da liegen wir je nach Monat 10, 20, manchmal Richtung 30%. Also nicht bei dem, was wir uns, glaube ich, alle erhofft hatten, was die Nachfrageimpulse anbelangt. Und da komme ich zu einer konkreten Forderung. Was aus unserer Sicht sehr wichtig ist, sind eben die Ladeinfrastrukturfaktoren. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Da gibt es ja, um eine Regulierung mal zu nennen, die Alternative Fuels Infrastructure Regulation, sperriger Name, wo ja dann ganz konkret Vorgaben gemacht werden, wie viel Ladeleistung denn aufgebaut werden muss. Und das ist aus unserer Sicht viel zu unambitioniert. Also ich glaube, ein Drittel aller Kommunen haben keinen einzigen Ladepunkt. Ja, bei Schnellladesäulen sieht es noch viel schlimmer aus in der ländlichen Region. Und das sind natürlich ganz konkrete Hemmnisse, Faktoren, die abschrecken, um auf ein Elektroauto umzusteigen. Ich sag mal, als Exportindustrie ist es jetzt, kann man sagen, nicht so relevant, wie stark der heimische Markt hier selbst nachzieht. Aber ich glaube, es ist als psychische Signalwirkung einfach auch sehr wichtig, dass wir in Deutschland auch wirklich Leitmarkt sind für Elektromobilität und auch für die notwendigen Rahmenbedingungen dann sorgen. Stichwort Ladestrompreise ist auch so ein Punkt, wo wir, glaube ich, noch aufholen müssen, was Steuersenkung, Netzentgeltbefreiung anbelangt, um an der Stelle einfach mal so die Akzente zu setzen, dass wir nicht nur die guten Autos bauen. Ja, ich glaube, der Top 10 der Neuzulassungen sind nur deutsche Fahrzeuge, sehr viele aus dem Volkswagen-Konzern, BMW ist auch dabei, da ist kein Tesla, da ist kein Chinese, das sind ausschließlich deutsche Hersteller, die diesen Top 10 sind. Also nochmal unterstreichen, die Hausaufgaben, glaube ich, hier sind gemacht, aber ohne die unterstützenden Rahmenbedingungen, um das Gesamtbild zu schärfen, kriegen wir es, glaube ich, nicht hin.
Ja. Ich will nochmal nachhaken. Wir reden ja hier auch eben über den Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland. Und da interessiert mich naheliegenderweise, was hat der VDA für einen Blick hier auf die Region? Welche Vorstellungen gibt es? Ganz bestimmte Themen, Fragen, die Ihnen besonders wichtig sind, weil diese Region produziert 2/3 bis 3/4 der Elektrofahrzeuge, die auch dann exportiert werden. Also wir sind hier Pionierregion.
Sie haben es, glaube ich, erwähnt, Porsche, BMW, Volkswagen sind natürlich die großen OEMs, die wir im Blick haben, aber vor allem auch die kleineren mittelständischen Zulieferunternehmen, die man, glaube ich, noch stärker in den Fokus rücken müssen. Und wenn wir dann über Transformation reden, geht es natürlich dann auch vor allem um Standortfaktoren. Sie haben auch den Aufbau einer Halbleiterindustrie erwähnt, Batterieproduktion, solche neuen Felder, die man verstärkt erschließen muss. Und da sehen wir leider, dass die Rahmenbedingungen für entsprechende Investitionen nicht so sind, dass man willens ist, auch in neue Sektoren zu investieren. Ein Beispiel Energiepreise, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Gibt es, glaube ich, sehr gute Ansätze im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, dass nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite mit Blick auf den Mittelstand Energiekosten gesenkt werden. Viele weitere Faktoren, zu denen wir später vielleicht noch kommen, wie zum Beispiel Bürokratie und Infrastrukturbedingungen, die aktuell nicht so sind, dass man für neue Investitionen willens ist, ins Risiko zu gehen. Und dann ist es natürlich so, das haben auch Sie sehr schön erwähnt, dass wir nicht auf dem Reißbrett sind, sondern natürlich immer sehen müssen, dass hinter Standortschließungen Einzelschicksale stehen. Es war beim Beispiel Kohleregion, haben Sie es, glaube ich, erwähnt, aber es gilt für die Autoindustrie natürlich ganz genauso, dass man hier sehr gut aufpassen muss, wo wir vielleicht auch die Transformationsgeschwindigkeit überprüfen müssen. Und da kann ich ein Beispiel nennen, es klingt sehr weit weg, auch wieder ein Brüsseler Beispiel, die CO2-Flottenregulierung, wo sehr, sehr scharfe Vorgaben gemacht werden, um den Druck auf die Transformation zu erhöhen, aber dann eben solche Faktoren vernachlässigt werden. Und da kann man schon sich gut überlegen, wo muss man nachjustieren. Rahmenbedingungen hatte ich beschrieben, bei den Standortfaktoren wie den Energiekosten, gerade hier auch in der Region für neue Investitionen, glaube ich, ganz wichtig. Und um das Beispiel Wasserstoffwirtschaft aufzugreifen, auch hier muss man sich, glaube ich, ehrlich machen und sich dann tiefergehend mit der Frage beschäftigen, wie ich zu bezahlbaren Wasserstoffmengen kommen kann. Das ist, ich sag mal, sehr fragwürdig, ob man es schaffen wird, auf Grundlage heimischer erneuerbaren Produktion die Mengen herzustellen, die es in der Produktion, aber auch im Verkehr dann brauchen wird. Und auch da ist, glaube ich, die Politik noch mehr gefragt, internationale Partnerschaften einzugehen, um diese Unmengen an grünen Wasserstoff zu importieren, die wir wirklich brauchen, um die von Ihnen erwähnten Gaskraftwerke zum Beispiel dann auch irgendwann mal umzurüsten auf einen Wasserstoffbetrieb. Das sind so Beispiele, wo man, glaube ich, über den reinen Automobilsektor hinausschauen muss, kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, und auch zum Beispiel mit der Energiewirtschaft dann eben die notwendigen Maßnahmen in so Runden wie diesen hier diskutieren muss. Ja. Mhm.
Sie haben es schon, Dankeschön, Herr Schneider, für den Moment. Sie haben schon sozusagen Fragen an die Politik formuliert. Da gibt es eine ganze Reihe, meine Damen und Herren. Eine Frage, Herr Kralinski, ist natürlich die Frage des Geldes, Förderung und so. Und an diesem Morgen, meine Damen und Herren, hat das Bundeskabinett ja jetzt den Haushalt 25/26 auch mit dem großen Topf der Infrastrukturmittel mutmaßlich beschlossen. Jedenfalls war das ja so geplant, dann wird es auch so sein. Die Nachrichten werden gleich oder sind schon da dazu. Herr Kralinski, Haushalt hat auch Sachsen, enge Spielräume. Was erhoffen, was wünschen Sie sich auch vom Bund jetzt vor dem Hintergrund Infrastruktur und natürlich auch ein Stück weit Deckelung der Gaspreise, die geplant ist mit dem Topf? Was kommt für uns hier also am Standort dabei an und dabei raus?
Ein paar der Stichworte sind ja gerade schon gefallen, die jetzt Schritt für Schritt in die Wirklichkeit überführt werden. Also Stichwort Deckelung, Absenkung der Gaspreise oder der Energiepreise insgesamt. Dazu gehört auch das Thema Strom, ja, dass die Netzentgelte aus der Rechnung rauskommen und am Ende über Steuern oder über das Sondervermögen, damit erstmal über Kredite finanziert werden, aber am Ende müssen wir es auch zurückzahlen, dass wir bei den Strompreisen runterkommen, bei den Energiepreisen insgesamt runterkommen. Das ist für die Breite der Industrie, der Wirtschaft wichtig, auch und gerade für die chemische Industrie, sehr energieintensiv. Gibt es ja noch ein paar andere Industriezweige. Dazu gehört, dass wir beim Thema Investitionen ich sag mal, wirklich einen Schritt vorankommen. Man muss ja heutzutage, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich dieses Bild da mit dem Zug mache und dem Bahnsteig, ja, weil da handelt man sich immer schnell Spott ein, wenn man über die Bahn redet, ja, aber das ist aber der Punkt, ja, wir müssen da besser werden, wir müssen verlässlicher werden und wir müssen eine Infrastruktur haben, die den Anforderungen eines modernen Industrielandes, und das wollen wir sein und bleiben, auch gerecht wird. Dazu gehört, wenn ich jetzt hier an diese Region denke, an Mitteldeutschland denke, das hat dann auch was mit dem Thema Kohletransformation zu tun, dazu gehört, dass wir ein paar Infrastrukturlücken schließen. Soll heißen, die Autobahn zwischen Leipzig und Chemnitz wird jetzt fertig. Soll heißen, dass wir das, wie ich finde, total vorbildhafte S-Bahn-System rund um Halle-Leipzig nochmal ausbauen, arrondieren an ein paar Stellen. Ja, also zum Beispiel Richtung Gera erweitern. Ja, die S-Bahn fährt demnächst bis Plauen, dass es bis Merseburg, Naumburg-Weißenfels erweitert wird und noch an so ein paar anderen Stellen, weil die Etablierung dieses S-Bahn-Systems in Halle-Leipzig hat, glaube ich, auf eine ganz tolle Art und Weise gezeigt, wie eine Region im wahrsten Sinne des Wortes zusammenrücken kann, weil Distanzen sich verringern. Nicht jetzt in Kilometern, das wäre komisch, aber in Zeit. Und darauf kommt es ja am Ende des Tages an. Und wie das sich also wirklich also gut befruchten kann, dass man sich auch als Gesamtregion versteht, da ist das ein Beispiel. Und da wird und muss noch ein bisschen was geschehen. Dazu gehört auch Infrastrukturentwicklung beim Thema Digitalen. Ja, kenne die Zahlen jetzt für Thüringen und Sachsen-Anhalt nicht, aber wir in Sachsen, ganz Sachsen, werden am Ende des Tages ungefähr 5 Milliarden Euro an Steuergeldern dafür ausgeben, dass wir überall Glasfaser haben, dass wir überall Breitbandanschluss haben. Dazu kommen ja noch die Investitionen der Unternehmen, das ist echt ein Haufen Geld. Dazu gehört auch, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir bei der Wasserstoffinfrastruktur vorankommen. Da haben wir mit ein paar Projekten, auch mit Steuergeldern sind wir da dabei, aber natürlich am Ende auch bei der Etablierung des Kernnetzes noch mit den Unternehmensinvestitionen. Das sind die Voraussetzungen, die wir brauchen, damit es hier gut weitergehen kann. Und da wird es, glaube ich, in den nächsten Jahren, das wird sehr spürbar sein, bin ich mir ganz sicher.
Herr Heine, die Energiefrage, vor allen Dingen die Energiepreisfrage, ist mehrfach angesprochen worden. Chemieindustrie ist das eine ganz besondere Herausforderung, auch verbunden mit der Frage, können wir und unter welchen Bedingungen hier am Standort noch produzieren oder müssen wir auch hier weggehen. Wie wichtig und welchen Blick haben Sie da? Was sagen auch die Unternehmen an ihren Standorten, mit denen Sie im Gespräch sind, eben zur Energiepreisfrage? Ist die große Preisfrage.
Genau, da ergibt sich kein einheitliches Bild. Also es ist so, dass es natürlich große Bereiche in der Chemieindustrie gibt, die energieintensiv sind. Von denen sind einige ja heute auch schon von Netzentgelten befreit. Ja, also allein die Netzentgeltdiskussion hilft da nicht. Aber im globalen Wettbewerb ist es halt so, dass die Energiepreise, das ist uns ja jetzt in verschiedenen Statistiken auch belegt worden, in Deutschland vergleichsweise hoch sind. Es gibt aber auch Teile in der chemischen Industrie, deren Wettbewerbsfähigkeit dadurch nicht bestimmt wird, sondern von anderen Faktoren bestimmt wird. Das sind vor allen Dingen dann eben auch weite Bereiche, die dann in diesem Übergangsbereich hin zum Pharma sind. Von daher kein einheitliches Bild, aber für einige zentrale Betriebe kann man sagen, ist das ein Nachteil, dass Energie hier so viel kostet. Ich will aber kurz auf eine Sache hinweisen, weil Herr Schneider das vorhin so schön gesagt hat, was er sich so vorstellt. Ladestrom ohne Netzentgelte. Ich glaube, wir müssen aufhören, dass jeder aus seiner Branche heraus Dinge fordert, die das Gesamtsystem überfordern bzw. nicht handelbar machen. Ich kann nicht auf der einen Seite fordern, dass ich eine bessere Infrastruktur brauche. Dazu gehört auch die Energieinfrastruktur. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir jede Menge erneuerbare Energien produzieren, die wir nicht nutzen können, die wir deswegen auch nicht preissenkend einsetzen können am Markt. Dass wir Herausforderungen haben in den Niederspannungsnetzen, Mittelspannungsnetzen bis hin zu den Höchstspannungsnetzen und dass unser System mit Netzgesellschaften eben an seine Grenzen kommt, was die Finanzierung der nötigen Investitionen angeht. Gleichzeitig will jeder am liebsten keine Netzentgelte zahlen. Also wir müssen uns da ehrlich machen und müssen aufhören, an der Politik rumzuzerren aus allen Richtungen und müssen versuchen, gemeinsam einen Weg nach vorne zu erarbeiten. Und dazu gehört es auch, wie gesagt, dass nicht jeder seine Extrawurst will. Das ist meine feste Überzeugung.
Heißt, um bei der Frage zu bleiben, dass die Preise jetzt so sind, wie sie sind und sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben.
Es wird ja jetzt sowas wie einen Energiestrompreis geben. Ja. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige in der Branche, der der Meinung ist, dass das auf längere Sicht, mittelfristig mindestens, unsere Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zum globalen Markt nicht entscheidend verändern wird. Sondern da sind andere Faktoren, die das überragen. Dass das kurzfristig eine Hilfe ist, eine Entlastung ist, insbesondere aber auch, was die Ergebnisse der Unternehmen angeht und damit womöglich ihre Möglichkeiten in neue Technologien zu finanzieren. Das ist unstrittig. Ja? Aber es ist eben noch nicht der Gamechanger für unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit.
Das ist eine Perspektive, meine Damen und Herren, die man nicht immer hört, aber Sie haben in dem anderen Halbsatz gesagt, andere Faktoren sind auch wichtig. Welche sind das jetzt speziell aus Ihrer Sicht für Ihre Branche?
Da ist es so, dass viele Produkte werden heute weltweit hergestellt. Ja, also Sie haben Produktionsstätten auf allen Kontinenten in dieser Welt, mal die Antarktis jetzt hier ausgenommen. Und Sie haben verschiedene Hersteller, zum Teil große Chemiekonzerne, die eben auch über Beteiligung Tochterunternehmen global aktiv sind. Und die Märkte und wie diese Märkte bespielt und finanziert werden, das ist meiner Meinung nach viel entscheidender dafür, wo auch zukünftig produziert wird. Und natürlich sucht man dann auch nach Begründungen, warum eben bestimmte Dinge dann meinetwegen in Europa nicht mehr gemacht werden oder in Afrika noch nicht gemacht werden. Aber entscheidend sind eigentlich andere Dinge, nämlich da, wo sich Absätze entwickeln und wie diese Absatzmärkte erfolgreich bespielt werden können. Und so wie wir früher unsere Produkte in alle Welt exportiert haben, haben natürlich andere Regionen in der Welt auch das Bedürfnis, dass bei ihnen die Dinge hergestellt werden, die dann da auch verkauft werden. Ja, das ist ja auch unser Anliegen. Und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Und ich glaube, der einzige Weg dahin ist eben tatsächlich unseren in Teilen noch vorhandenen Vorsprung dahingehend zu nutzen, eben neue Produkte auch zu entwickeln, die eben, weil es vielleicht grüne Produkte sind, zukünftig verstärkt nachgefragt werden.
Wenn ich mal einen Punkt ergänzen darf, weil das gehört, glaube ich, auch ein bisschen dazu, gibt ja das neue deutsche Wort Resilienz. Das heißt ja ein bisschen unabhängiger werden von, sagen wir mal, weltweiten Entwicklungen. Dazu gehört auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, nicht so genau drauf geguckt, weil die irgendwie immer verfügbar waren und irgendwie auch immer einigermaßen preiswert waren, von Gott wer weiß woher. Und wir sind ja hier im Erzgebirge oder Vorfeld des Erzgebirges. Erzgebirge ist der Name Programm. Da steckt nämlich noch eine ganze Menge im Gebirge drin. Und Stichwort Automobil und Batterieentwicklung, ja. Dort entsteht jetzt im Osterzgebirge, soll erschlossen werden, eines der größten Lithiumvorkommen Europas. Das gehört auch dazu. Dazu gehört übrigens auch ein Aspekt, ja, Aufmerksamkeit und Offenheit, ja, von Toleranz gesagt, ja, das gehört auch dazu, Offenheit gegenüber solchen Projekten, weil sie extrem notwendig sind. Wir werden dazu auch die Industrie brauchen, ja, die, wenn wir ganz ehrlich sind, sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, sich manchmal auch ein bisschen zu einfach gemacht hat, weil es eben doch einigermaßen preiswert verfügbar war, aber eben nicht in Europa. Und wir haben jetzt, zu meinem Ministerium gehört das Oberbergamt, ja, wir sind auch Bergbau verantwortlich. Wir haben dort um die 30, wahrscheinlich mittlerweile sogar mehr, Anträge auf Neueröffnung von Bergbau, von kritischen Rohstoffen, von seltenen Rohstoffen. Und wir tun gut daran, auch solche Felder, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein bisschen aus dem Blick verloren haben, auch hier in Deutschland, in Europa, wieder aufzumachen. Das erfordert von uns im Land auch eine ganze Menge Arbeit, ja, das zu begleiten. Zum Beispiel auch die nicht ganz trivialen realen Genehmigungsprozesse auch möglichst zügig hinzukriegen, aber ordentlich hinzukriegen, weil dann natürlich auch viele Fragen beantwortet werden müssen, die ich vollkommen in Ordnung finde, die auch beantwortet werden müssen. Aber dann haben wir hier auch einen neuen Industriezweig, der uns allen, glaube ich, nicht nur in Sachsen oder Mitteldeutschland, in Ostdeutschland, sondern weit darüber hinaus gut tun wird, weil er uns ein bisschen unabhängiger macht. Chipindustrie, habe ich ja vorhin schon drei Worte dazu gesagt, gehört auch in diese Kategorie. Ja, viele sagen, warum muss da irgendwie so viel staatliches Geld reinfließen? Weil es auch zwingend notwendig ist. Wir tun gut daran, dass wir am Tisch sitzen bei diesem Thema, wenn es mal irgendwo schwierig wird. Und das hier in Mitteldeutschland zu haben, ist ein Pfund an sich.
Herr Schneider hatte sich gleich gemeldet. Herr Schneider,
bitte. Ja, wenn ich direkt auch ergänzen darf, erstmal Zustimmung, also neben Energiekosten, anderen Faktoren, ist schon die resiliente Versorgung mit Rohstoffen und vor allem auch Vorprodukten, ja, ganz zentral auch aus Sicht der Autoindustrie. Aber um den Punkt Energiekosten nochmal aufzugreifen, aus Sicht der energieintensiven Industrie nachvollziehbar, da gibt es auch so die Strompreiskompensation, das ist der heilige Gral der Energiepolitik. Wenn ich da drin bin, dann muss ich mir keine Sorgen machen, sozusagen an der Stelle um Wettbewerbsfähigkeit. Aber die Zuliefererindustrie ist halt nicht energieintensiv. Und da haben wir schon diesen Effekt, dass wir inzwischen 3 bis 5-mal so hohe Energiekosten haben im Vergleich zu Märkten wie in den USA zum Beispiel. Also wie schon mal deutlich machen, die energieintensive Industrie ist, glaube ich, ein spezieller Fall, aber die Autoindustrie ist an der Stelle erstmal nicht energieintensiv, mit wenigen Ausnahmen. Und da ist es schon aus unserer Sicht ein ganz relevanter Wettbewerbsfaktor. Und vielleicht an der Stelle der Hinweis auf die BDI-Transformationspfade-Studie. Sie kennen es vielleicht, da hat der VDA auch mitgearbeitet. Da haben wir nochmal sehr akkurat methodisch aufbereitet, wo wir denn auch nach Sektoren unterschieden, welche konkreten Nachholbedarfe haben. In der Tat, bei einer energieintensiven Industrie sind es noch andere Handlungsbedarfe als in der Autoindustrie. Und zu anderen Faktoren wie Bürokratie kommen wir vielleicht gleich danach in der Diskussion.
Meine Damen und Herren, in dieser Runde schauen wir, wie schon gesagt, eher etwas grundsätzlich auf die verschiedenen Themenfälle, auf den Standort. Die drei großen Themen, die wir uns für diese Konferenz vorgenommen haben, die werden wir dann gleich in weiteren Expertenrunden noch vertiefen. Aber Frau Hertrampf, ich würde gerne unsere Runde zunächst damit beschließen und mit dem Blick auf die Uhr noch mal schauen, würde ich gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch mal mit einbeziehen. Die eine oder andere Frage gibt es und dafür sollte dann auch noch ein Augenblick Zeit sein. Das Projekt Unternehmen Revier ist ein ich sage es ganz unfachmännisch, ein tolles. Und wir haben hier auch, deswegen sage ich das, auch Beispiele von Unternehmen, die wir nachher auch hier auf dem Podium haben. Welchen Blick haben Sie darauf und geben Sie uns doch eine Möglichkeit, diese Runde nochmal mit einem positiven Beispiel auch bei all den wichtigen Fragen und kritischen Fragen, die wir schon zumindest angesprochen haben, zu beschließen, diese Runde zu verlassen mit einem positiven Blick. Gibt es da was Ihnen besonders am Herzen liegt?
Ja, Unternehmen Revier ist ein schönes Beispiel für ein kleines, feines Projekt, mit dem man unwahrscheinlich viel machen kann. Und gerade die Kollegen hier von der Metropolregion, die ja unser Abwicklungspartner, Regionalpartner sind darin, die machen da einen unglaublich guten Job, ne? Weil sie unglaublich viel, sie reisen durch die Gegend, sie erklären, sie nehmen die buchstäblich, ich darf das mal so sagen, an die Hand und helfen den Unternehmen auch bei der Umsetzung der Anträge. Es gibt ganz viele tolle Beispiele dafür. Und da sind Sachen dabei, da staunt man eigentlich immer nur, auf was für Ideen man kommt. Eins meiner Lieblingsprojekte, sage ich mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gehört nicht ins Mitteldeutschrevier, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da ist ein Unternehmen auf die Idee gekommen, Träger, die für Baumaßnahmen benötigt werden, um Decken beispielsweise statisch entsprechend aufzufangen, mit einem Material zu schaffen, dass man ohne Kompromisse in Bezug auf die technischen Eigenschaften das Gewicht um 30% reduzieren kann. Das ist im Kleinen, im Großen ist es nicht interessant, da stellen Sie sowieso einen Kran hin, aber im Kleinen ist das interessant, weil Sie dann nämlich plötzlich viel weniger Menschen brauchen, die das Ding ausladen und einbauen. Das ist ein ganz kleines Beispiel, aber das hilft uns tatsächlich weiter, weil viele, viele dieser Projekte oder auch sowas sind, die kommen aus der Universität, also aus der Forschung. Man hat da was ausprobiert, das funktioniert auch. Und jetzt versucht man, das in die Anwendung zu bekommen. Dazu muss man aber erstmal ausprobieren, ob das sozusagen unter Marktgesichtspunkten auch jedenfalls funktionieren könnte. Und da kommt Unternehmen Revier ins Spiel.
Schönes Beispiel, ein innovatives mutmaßlich und vielleicht auch eins, was in die Zukunft trägt. Frau Hertrampf, Herr Heine, Herr Kralinski und Herr Schneider, danke, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie hier sind. Noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland. Im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.